Herzlich willkommen bei unserem Lieblingspodcast Gefühlsecht.
Wir sind der Podcast für alle, die Lust haben, den Teppich hochzuheben.
In der nächsten Stunde laden wir euch zu uns an den Küchentisch ein und öffnen mit unserem Gast einen Safe Space, um all das zu erleben, was gefühlt werden möchte.
Wir kreieren einzigartige Geschichten und stellen Fragen. Dabei wollen wir mit der Idee aufräumen, dass wir in eine winzig kleine Form passen müssen, um magisch, heilig, würdig und kraftvoll zu sein.
Wir sind Kat und Cisa, zwei Frauen aus fast zwei Generationen. Cisa ist Jungsmutter, Schamanin, Tiertelepathin, Partnerin in allen Lebenslagen, Tänzerin und seit über 30 Jahren verheiratet.
Und Katinka ist Fischefrau, Mutter von zwei Kindern, geschieden, neu liiert, ursprünglich mal Modedesign studiert und nun seit einigen Jahren in der Kreativbranche.
Unsere Themen sind so vielfältig wie die Persönlichkeiten in unserer Gesellschaft. Seit über 3 Jahren gelingt es uns, sowohl die Freude, die Lust, die Leichtigkeit, als auch den Schmerz, die Trauer und die Angst und Scham zu uns an den Tisch einzuladen. Und das mit einer Mischung aus Tiefgang, Leichtigkeit und Humor.
Wir fragen uns und unsere Gäste, wie wir als Frau, als Mann, als Paar leben wollen. Wo stoßen wir an Grenzen? Und wie können wir diese gemeinsam aufbrechen, um gleichzeitig kraftvoll und verletzlich sein zu können?
Und jetzt ganz viel Spaß mit unserem heutigen Gast.
Wenn man anfängt, so diese Traumata, die jeder von uns in sich hat, zu behandeln und den Körper mitzunehmen, und wir haben es damals wirklich nur mit Mikronährstoffen und Pflanzen gemacht, wie schnell es dann geht. Also ich habe dann 5 Jahre war ich wirklich schwer krank. Mhm. Und 1 Jahr habe ich gebraucht, bis ich sagen konnte, ich kann wieder normal, relativ schmerzfrei leben.
Wahnsinn.
Und hatte aber auch das Gefühl, dass ich an meinem Körper so alles erfahren musste, um diese Lernwege zu gehen. Mhm. Jetzt bin ich fertig damit. Jetzt bin ich auch froh. Das hat auch gereicht. Aber das war wirklich eine ganz neue Welt. Habe dann auch zwischendurch gedacht, ich diese Schulmedizin nie wieder. Bis ich dann gedacht habe, ich bin ja Ärztin und eigentlich ist es ja toll, irgendwie zu versuchen, das Ganze zusammenzubringen. Es wäre geil, wenn wir jetzt 1 Stunde gemacht hätten. Ne?
Ein Traum in Tüten. Also wir lachen uns schon echt checkig. Erst ging der Kopfhörer nicht und dann dachte ich natürlich wieder, ich habe es nicht hinbekommen. Was zum Himmel funktioniert hier nicht? Und wir sind natürlich total hauteng bei Gefühlsecht. Und ich habe die wundervolle Anna Fischer am Tisch und am Mikro. Und es wäre jetzt auch wahnsinnig nett gewesen, wenn wir das Mikro oder wenn diese ganze Technik überhaupt nicht funktioniert hätte, hätten wir auch eine sehr schöne Stunde gehabt. Aber ich möchte euch das nicht vorenthalten. Deswegen fangen wir jetzt nochmal von vorne an. Davon kriegt ihr jetzt nichts mit. Aber wir beide
sind schon mitten im Gespräch quasi.
Wir sind schon echt nicht nur lauwarm, sondern wir brodeln schon ganz gut. Und ich fasse zusammen, Anna Fischer ist Ärztin mit Leib und Seele und hat das alles ganz, ganz heldenhaft gemacht, diese ganze Ausbildung, und hat dann irgendwann festgestellt, mir reicht das nicht. Es muss irgendwie noch mehr da sein und es muss mehr für die Menschen geben, was du vermitteln möchtest oder wo du einfach mehr Heilung dir wünschst. Mhm. Und da grätschen wir jetzt direkt rein.
Da gehen wir direkt wieder rein.
Und sei so lieb und fasst es noch mal ein bisschen zusammen. Wir beide wissen es jetzt schon, aber unsere wundervollen Hörer und Hörerinnen noch nicht, weil es ist alles so wertvoll,
was genau. Ich habe gerade ein bisschen erzählt, wieso dieser klassische Ausbildungsweg als Arzt verläuft, mit diesem sehr schulähnlichen Studium, mit sehr viel Druck, mit sehr viel Leistungsdruck und was dabei eigentlich vermittelt wird an Werten und was auch in die Krankenhäuser getragen wird, zumindest in der Zeit, als ich studiert habe. Das ist jetzt ja auch schon ein bisschen her. Und es ist für mich einfach immer so vermittelt wurde, du bist die Ärztin, du hast recht, dafür musst du aber auch besonders leidensfähig sein und bist besonders wichtig. Und
was ja jedes Ego füttert.
Genau.
Da muss ja erstmal egofrei sein.
Wenn man gerade aus dem Studium kommt und denkt, also es ist völlig verstörend, weil man steht in dieser Notaufnahme und man hat ja überhaupt keine Ahnung. Mhm. Und alle um einen rum, alle Krankenschwestern sind super erfahren und man steht da, hat gar keine Ahnung. Und dann wird als erstes gesagt, ja, du bist hier aber, bist jetzt hier die wichtige Person, du bist die Ärztin und das musst du auch raushängen lassen.
Auch das kriegt man auch immer ja, mitgeteilt.
Ja, schon dieses, du bist besonders wichtig. Also es wird nicht so vermittelt, wir sind ein Team, wir sind alle auf Augenhöhe, sondern es wird schon sowas vermittelt, dass das jetzt was ganz Besonderes ist und dafür muss man eben aber auch ganz besonders leiden. So hab ich das damals wahrgenommen und habe mich da sehr, also mir hat es riesen Freude gemacht. Ich habe tatsächlich noch in der Notaufnahme gearbeitet, als ich schon in der Praxis war. Wahnsinn. Bin ich noch in die Notaufnahme gefahren, weil mir das so einen Spaß gemacht hat. Ich habe das wirklich geliebt, aber diese Beanspruchung über alle Grenzen, als ich angefangen habe, hatten wir noch 26-Stunden-Dienste.
Und jetzt sind?
Am Ende waren es 16 Stunden, die aber tatsächlich noch anstrengender waren, weil die dann ohne Pause waren.
Oh mein Gott.
Und auch in so einer Welt, finde ich, was aus der Medizin jetzt so geworden ist, wo so viel Personalmangel, so viel Druck ist, dass jeder nur noch versucht, so sich abzugrenzen, wo es irgendwo geht und alle so ein bisschen gegeneinander schon arbeiten und wo für Patienten gar kein Raum ist. Ich habe das gerade schon erzählt, ich bin dann irgendwie so nach 6 Jahren innerer Medizin, Chirurgie, Notaufnahme, Geriatrie, bin ich dann abgehauen in eine Landarztpraxis und habe gedacht, jetzt habe ich hier meinen Frieden. Und bin dann da eingestiegen in dieses Modell Hausarzt mit 10 bis 15 Minuten pro Patient. Und so das, was du sagst, dieses du wolltest was anderes und mehr, ich habe das immer so unterschwellig gespürt und habe immer gedacht, warum bin ich so grau, wenn ich nach Hause gehe? So grau, so erschöpft. Habe mir aber tatsächlich nicht gedacht, ich könnte ja rausgehen aus diesem System und das anders machen.
Aha.
Weil ich da viel zu viel für getan hatte und es war viel zu sehr in mir drin verhaftet, das ist dieser klassische schulmedizinische Weg.
So gehört es.
So gehört das. Und das musst du jetzt so machen, das machen alle so.
Sind deine Eltern auch Ärzte?
Nee, meine Eltern sind Pädagogen.
Ah, okay. Und weißt du, was wirklich dein Thrill war?
Ärztin zu werden?
Ja.
Ja, das war tatsächlich, dass ich mit 16 Jahren ganz tollen Hausarzt hatte und in der Praxis stand, mir so die Akupunkturtafeln angeguckt habe und gedacht habe, das wäre doch eigentlich richtig toll, Menschen irgendwie wirklich zu helfen. Und habe tatsächlich damals schon gedacht, aber irgendwie muss das doch so funktionieren, dass es so einen Schlüssel gibt, wie Menschen zu Selbstheilung finden. Und dann habe ich das alles aber über die Jahre so vergessen, so ein bisschen. Und saß dann in dieser Praxis und ich habe es gerade schon erzählt, habe dann ein medizinisches Versorgungszentrum geleitet. Das war dann irgendwie auch so mittelzufriedenstellend und bin dann wieder in eine Praxis gegangen. Und dann bin ich tatsächlich selber krank geworden. Also ich habe das bei mir schön weggeschoben oder ignoriert.
Aber es ist, glaube ich, so wichtig, dass das eben auch mehr gehört wird. Dieses, wie ist unsere Medizinerausbildung, was kommt dann dabei raus, wo ist der Mensch als Mediziner oder als Schulmediziner?
Ganz genau,
ja, und ich erlebe Krankenkasse, etc.
wirklich einfach so viel Enttäuschung und Wut auf Ärzte und schaue mal so auf mein Studium und die Menschen, mit denen ich losgegangen bin, von denen waren 85-90% sind losgegangen, wirklich um Menschen zu helfen. Und in diesem Studium passiert ganz viel. Passiert ganz viel, es wird ganz viel vermittelt, das schafft hier nur die Elite. Es wird ganz, ganz viel Druck gemacht und das geht im Krankenhaus weiter. Und ich glaube mittlerweile, das ist einfach so ein kaputtes System für Mediziner und für Patienten, dass beide Seiten richtig kränkeln. Und das führt bei Ärzten dazu, dass sie sich abgrenzen, ihre Empathie verlieren und bei Patienten zu Unverständnis und Leid. Oder gibt es so eine Spirale? Es kommt im Moment immer mehr Vorwurf an die Ärzte. Die Ärzte werden immer hartgesottener dadurch. Und so mittlerweile schaue ich nur noch so zu, beobachte das, mache auch nur noch 10 Stunden die Woche in der Praxis. Mehr kann ich auch nicht mehr. Aber das macht mir Angst, was ich da sehe.
Das glaube ich dir.
Und bei mir selbst, ich habe das total wegignoriert damals.
Was ja auch geht, ne? In jungen Jahren hast du ja Kraft wie ein Bulle.
Genau, das ging auch im Krankenhaus super.
Ja. Und das gibt ja auch Kraft, also dieses Wichtigsein.
Genau.
Also ich komme noch aufs Ego, aber wir müssen gar nicht groß über das Ego reden, aber das gibt auch total viel Kraft, wenn dir dauernd jemand sagt, also wenn du das schaffst, dann gehörst du zu den Besseren und da ist wieder dieser Halbgott in Weiß.
Ganz genau. So, und das macht auch was, so einen Kittel anzuziehen, auf den Flur zu gehen und sein Schild umzumachen. Und auch diese Titel machen was. Und tatsächlich war das auch für mich wirklich einer der schwierigsten Punkte, dieses Arzt-Image abzulegen. Obwohl ich denke, dass ich überhaupt nicht so bin, dass ich habe nie meinen Titel irgendwie nach vorne gestellt und so. Und trotzdem habe ich gemerkt, in mir drin ist da aber auch dieser Anteil, der das vielleicht doch irgendwie ganz schick fand.
Ja, finde ich. Aber darf das nicht auch so?
Also das darf teilweise. Ich habe ja für diesen Titel auch zum Beispiel 10 Jahre geforscht.
Ja.
Aber ich bin ja nicht, weil ich jetzt Arzt bin und diesen Beruf habe, anders als jemand, der nicht Arzt ist. Und ich kann ja nicht, weil ich Arzt bin, meinen, dass ich über einen Patienten bestimme, dessen Körper das ist.
Nein, aber das war natürlich Jahrhunderte, war der Arzt wirklich, also der Bürgermeister, der Pastor, das kann man auch nochmal an anderer Stelle diskutieren, der Arzt und dann ja tatsächlich auch der Lehrer.
Genau.
Viel mehr war da nicht.
Genau.
Aber der Arzt war ja lebensrettend, lebensverlängernd.
Und es ist ja auch ein spezieller Beruf, der wirklich mit einer Riesenverantwortung einhergeht und für den man wirklich viel, 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 viel lernt. Und es ist auch ein Beruf, also ich finde, gerade so die chirurgischen Fächer, die Notfallmedizin, nicht wegzudenken. Es ist unfassbar wichtig.
Ja.
Und habe auch in der Chirurgie immer gedacht, dass so ein Chirurg wirklich bei einer Gefäßchirurgie die Halsschlagadern abklemmt, aufschneidet und da was rausholt und in diesen 5 Minuten, bis es zum Schlaganfall kommen würde, jemandem das Leben damit. Es ist einfach toll, ne?
Ja, magisch.
Ja. Und trotzdem ist dieses Verhältnis von Arzt-Patienten merkwürdiges geworden. Das finde ich schon. Und was mir passiert ist, dass ich einfach vom Arzt zum Patienten wurde. Und das irgendwie damals losging, dass die Mandeln geeitert haben. Und dann habe ich Ärztin, Mandeln eitern lässt man eben rausnehmen. Und habe die rausnehmen lassen und hatte plötzlich Horror-Rückenschmerzen. Und dann ging richtig so eine Odyssee los, wo ich dann bei allen Ärzten saß. Bei Orthopäden saß, bei Radiologen, im CT-Spritzen an die Halswirbelsäule bekommen habe und im Prinzip aber alle immer gesagt haben, ja, im Wesentlichen, also sie sind ja Ärztin und sie haben ja Stress. Und eigentlich wäre es richtig gut, wenn sie mal eine Psychotherapie machen. Und ich habe immer gedacht, also ich bin ja gar nicht unglücklich, ich habe einfach wirklich Schmerzen. Und außerdem, also ich hätte auch gar nichts dagegen gehabt, habe auch schon immer mit Coaches dann gearbeitet und habe dann irgendwie einen Baucheingriff bekommen und habe immer so Baustelle für Baustelle versucht zu beheben. Und je mehr ich behoben hatte, je mehr kam.
Wahnsinn. Das ist ja wirklich, wow.
Also, und habe dann in diesem Rahmen so erlebt, wie ausgeliefert es sich anfühlt, wenn man wirklich sehr, sehr leidend da sitzt und dieses System erlebt, diese 10 Minuten Zeit. Und ich hatte ja als Ärztin mir selber nun schon so viele Gedanken gemacht. Und irgendwie kann niemand dir helfen, weil niemand erkennt, was das Problem ist. Und dann kommt so dieses Psychoschild drauf. Die hat halt Stress. Die muss halt mal eine Therapie machen. Dann sollte ich in irgendeine Tagesklinik gehen. Und habe immer gedacht, das ist doch alles irgendwie hier nicht richtig.
Also es hätte ja auch gut sein können, dass du an irgendeine tolle Therapeutin gerätst oder einen tollen Therapeutin.
Es war tatsächlich bei mir so, dass ich immer schon mit solchen Menschen gearbeitet habe. Und also früh auch und immer irgendwie selbst zu Coaches, zu Therapeuten gegangen bin und so ein Stück Weg mit denen gegangen bin.
Also du warst ja halbwegs nahe.
Ja, also das, ja, schon.
Also hattest auch irgendwie schon ein bisschen was durchgeholt, okay, da und da genau, her komme genau. ich, die so Themen genau. habe ich schön geerbt und die habe ich schön mitgenommen.
Genau,
und
das war alles schon besprochen und alles okay. schon sortiert.
Die Sachen waren auf dem Tisch?
Mhm. Die waren auf dem Tisch und also ich meine, das ist ja ein lebenslanger Weg, ne? Mhm. Der ist ja nicht irgendwann vorbei, aber das war nie so, dass ich gedacht habe, sowas brauche ich nicht, sowas mache ich nicht. Das war eher so, dass ich gedacht habe, mache ich ja schon permanent. Hilft mir auch nicht. Und immer so gesucht habe, wo ist der, also dieses Psychische war mir klar, aber ich habe immer gedacht, bei meinem Körper, wie ich es schulmedizinisch gelernt habe, ich habe jetzt ja ein Symptom mhm. und es muss diesen Hebel geben, dann lege ich den um, dann ist es weg mhm. und ich bin gesund.
Ja.
Und was ich noch nicht verstanden hatte damals, ist, dass der Körper wirklich so ein Gesamtkunstwerk ist mhm. und jedes Symptom, was wir abschneiden, mit einer Tablette behandeln, manifestiert sich woanders in unserem Körper.
Schön.
Das war mir nicht klar.
Hm. Und ja, das ist schon mal ein großer Satz. Also da würde ich mal einen Augenblick durchatmen.
Ja, und das wird auch nicht gelehrt, ne, an Universitäten.
Naja, also wird überhaupt, ja, doch. Also es geht schon um Ursachen, aber ich wahrscheinlich, jetzt aus meiner Sicht, so wie unser System ist, du hast auch schon das Thema Zeit angesprochen, bei dem Zeitfenster, was jeder Arzt für einen Krankenkassenpatient hat, und dafür im Quartal, ich weiß gar nicht, 17,80 Euro oder 18,90 Euro.
Also wir kriegen für 3 Monate, wenn es gut läuft, etwa 55 Euro brutto.
Ach
für
doch.
3 Monate.
Okay, egal, weil mir hat das ein Gynäkologe mal vor Jahren gesagt, er würde 18,50 Euro oder irgendwas.
Genau,
bekommen.
Also das ist ja so etwa netto, sind wir dann ja so bei 10 Euro im Monat, egal wie oft jemand kommt, egal genau. was wir machen.
Genau, kann jeden Tag kommen.
Ja.
Ne, irgendwie
ja.
alleinstehende, also so leid mir das tut, ältere Frau, die keine Freunde, kein gar nichts hat, die kann ja. jeden Tag im Wartezimmer sitzen und sagen, nee, jetzt tut es mir aber doch noch irgendwo anders hinten links weh.
Genau, also das ist so das, was wir an Geld bekommen. Für einen Bauchultraschall bekommen wir 15 Euro. Das dauert so eine halbe bis dreiviertel Stunde und für mhm. einen Hausbesuch 20.
Ja, so.
Und im Moment habe ich viel mit Freundinnen zusammengesessen, die Praxen haben. Und habe tatsächlich mit einer Freundin das im letzten Quartal mal ausgerechnet. Da hatte sie 1 Euro pro Patient, der kam, verdient.
Mhm. Gut.
An den Kassenpatienten, mhm. sodass zwar die Privatpatienten das noch so ein bisschen, das ist noch so der letzte Rettungsanker, mhm. der es noch aufrecht erhält, mhm. aber eigentlich müssten die Ärzte entweder Abrechnungsbetrug machen oder die Tür zuschließen und sagen, es geht nicht mehr.
Mhm. Und wenn das publik ist oder wenn denn die Ärzte sich beschweren oder das eben auch jetzt nach draußen bringen, wird erstmal der Arzt beschimpft.
Genau, und dann sagt ein Lauterbach, der Arzt verdient 250.000 Euro im Jahr oder ja. 270,
mhm.
wo ich wirklich noch niemanden in meinem Umfeld habe, der jemals, also vielleicht ein strahlentherapeutischer Radiologe oder so, aber da frage ich mich, wo die Zahlen herkommen und was das auch für eine Wertschätzung ist an Ärzte, die wirklich trotzdem noch jeden Tag da sitzen und ihr Bestes geben und nach aber abklappen gerade.
Mhm. Naja, ich glaube, dann kommt das nächste Thema, wie viele Privatpatienten hast du
mhm.
und wie viele Kassenpatienten? Also das können genau. wir jetzt nicht final lösen heute, aber das ist irgendwie der nächste.
Das ist der nächste Punkt.
Große
dann
Punkt, und genau. Wir kommen mal zurück zu dir.
Genau.
Also du hast nichts gefunden, du hast eine Odyssee
nee, hinter dir. Nee, ich habe nichts, also ich habe an mir, ich habe nicht rausfinden können, was es war, habe mhm. aber ungefähr 200 Spritzen dann in den Rücken gekriegt mhm. und Operationen bekommen und
und währenddessen immer weitergearbeitet?
Ja.
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 Mhm.
Also währenddessen kam dann ja auch noch Corona. Das mhm. heißt, in der Praxis habe ich dann nicht mehr gearbeitet, habe dann wirklich irgendwie im ärztlichen Notdienst gearbeitet. Habe mich dann noch so mit dem, was körperlich noch ging, da irgendwie durchgeschleppt.
Mhm. Ja.
Und irgendwann kam dann der Punkt, wo ich Lähmung bekommen habe tatsächlich.
Wow.
Mhm. Mein rechtes Auge hat angefangen, es ließ sich nicht mehr richtig bewegen und hat mein Bein nachgezogen, war taub rechtsseitig und habe mir dann Blut abnehmen lassen und hatte dann wirklich irgendwie so alles. Ich hatte eine Borreliose, ich hatte irgendwie Herpesviren, ich hatte so alles, was man an Erregern testen konnte, war hochpositiv.
Aber kein MS?
Nee.
Ja, boah, es gibt ja die deutschen Sachen.
Ja, mhm. das hatte ich nicht und habe dann immer noch, obwohl ich zu dem Zeitpunkt schon wirklich mit Osteopathen gearbeitet habe, habe ich dann 3 Monate, fast 4 Monate Antibiotika genommen und Virostatika. Und dann ging gar nichts mehr.
Ja, wissen wir ja dann auch langsam, weil dann war ja auch der Darm völlig
genau,
platt.
Dann war Feierabend, gar nicht mehr, was er und dann empfehlen mir die Neurologen, ich sollte mich jetzt stationär aufnehmen lassen im Uniklinikum und nur noch an Tropf. Und da bin ich ausgestiegen dann aus der Schulmedizin. Okay. Und habe dann angefangen, im Prinzip alles, also so meinen ganz eigenen Weg zu gehen. Und ich glaube, ich war in dieser Stadt, ich war, glaube ich, bei fast allen, die irgendwie alternativmedizinisch arbeiten.
Okay, wir sehen uns heute zum ersten Mal.
Wir sehen uns zum ersten Mal, genau, bei dir war ich noch nicht. Aber war dann also als erstes bei einer Osteopathin, die auch Irisdiagnostik macht. Und das hat für mich schon ganz viel verändert, weil ich dieses, ich fand das so irre, dass man über das Auge, über dieses Bindegewebe des Auges schon so viel sehen kann. Mhm. Und habe irgendwie gedacht, okay, das lerne ich jetzt auch. Mhm. Und bin dann einer Kinesiologin begegnet, die angefangen hat, mich kinesiologisch zu behandeln, ohne dass wir je wieder Blut abgenommen haben oder irgendwelche schulmedizinischen Untersuchungen gemacht haben. Mhm. Ich dachte, das ist ja noch toller, das ist ja echt eine Abkürzung. Es ging bei mir so los, dass sie sagte, irgendwie, du hast ein Zahnproblem. Und ich sage, ich bin beim Zahnarzt, ich habe gerade 2000 Euro für meine Zähne ausgegeben. Das ist egal. Alles tipptopp. Und sie sagte, du hast ein Zahnproblem. Dann bin ich nochmal zum Zahnarzt gegangen, hat er wieder geräumt. Ich sage, alles super. Und sie sagt, geh mal zum biologischen Zahnmediziner. Und hatte dann tatsächlich einen völlig vereiterten Kiefer mit 2 toten Zähnen drin. Und unter diesen Zähnen stand überall der Eiter. Und ich gedacht, boah, das ist ja toll, dass man hier irgendwie sowas testet. Und dann ist das auch so. Und habe das dann angefangen zu lernen. Und das war eigentlich auch so der wichtigste Schritt so für meinen Heilweg. Dieser Weg in der Kinesiologie durch die ganzen körperlichen, aber auch seelischen Themen, das alles nochmal sich von einer ganz anderen Seite anzuschauen. Und das hat mich erschüttert. Was ich dort gelernt habe über eine Regulation eines Körpers, über Zähne, über Organe, die miteinander kommunizieren, sich zu überlegen, woraus bestehen wir. Und dass es an sich im Prinzip Energie ist und dass man das wirklich messbar machen kann. Und dass man, wenn man anfängt, so diese Traumata, die jeder von uns in sich hat, zu behandeln und den Körper mitzunehmen. Und wir haben es damals wirklich nur mit Mikronährstoffen und Pflanzen gemacht, wie schnell es dann geht. Also ich habe dann 5 Jahre war ich wirklich schwer krank. Und 1 Jahr habe ich gebraucht, bis ich sagen konnte, ich kann wieder normal, relativ schmerzfrei leben.
Wahnsinn.
Und hatte aber auch das Gefühl, dass ich an meinem Körper so alles erfahren musste, um diese Lernwege zu gehen. Jetzt bin ich fertig damit. Jetzt bin ich auch froh. Das hat auch gereicht. Aber das war wirklich eine ganz neue Welt. Habe dann auch zwischendurch gedacht, ich diese Schulmedizin nie wieder. Bis ich dann gedacht habe, ich bin ja Ärztin und eigentlich ist es ja toll, irgendwie zu versuchen, das Ganze zusammenzubringen.
Das, finde ich, ist das Ziel, weil ohne die Schulmedizin würde auch was fehlen. Mhm. Also ich finde gerade die Ergänzung so schön. Oder die Verbundenheit. Und es gibt ja manche Länder, da operiert der Chirurg nicht ohne seinen Heiler.
Genau.
Oder den Schamanen oder wie auch immer. Die müssen gar nicht daneben sitzen. Sondern die sind entweder im Nachbarraum oder das geht ja auch alles aus irgendwelchen anderen Räumen, in anderen Städten, das ist wurscht. Aber habe ich auch ein bisschen Erfahrung, eine Operation zu begleiten, energetisch. Ne? Weil gerade wenn du jetzt als ganz normaler Patient hast du, ich sage jetzt mal irgendwas Unaufgeregtes, ein Blinddarm, so. Und du hast aber auch ein Interesse daran als Patient, dass der Arzt gut gelaunt ist. Ja, sagen wir jetzt mal Montagmorgen, der hat sich das ganze Wochenende mit seinen Teenies und mit der Frau irgendwie in die Wolle gekriegt. Und dann steht der Montag um 8 da und ist natürlich auf 3000. Möchtest du von dem operiert werden? Nö. So, oder wer auch immer da dann in diesem OP-Raum ist oder der OP-Raum an sich. Ich würde auch jedem Arzt empfehlen oder auch in jedem Ultraschallraum, in manchen kann ich gar nicht sein, weil da natürlich nie mal irgendwie auf meine Art gereinigt wurde und wie viele Menschen sitzen oder liegen im Ultraschall und haben im Grunde Angst.
Ja.
Ja, weil es ja heißt, oh mein Gott, es muss irgendwas gesucht werden. Oder auch wenn eine Schwangere ständig untersucht wird. Ja, viele freuen sich auch sehr auf das Kind. Und jeder hat auch totalen Respekt vor diesen Terminen. Sprich, da ist immer auch echt viel Spannung und Angst, die dann auch im Raum ist.
Genau, die richtig in den Räumen hängt.
Genau.
Und das war dann für mich so die Erfahrung, als ich dann wieder, ich war dann ja in diesem Notdienst unterwegs und habe einfach, war ja auch, ich konnte ja nichts machen, deswegen war ich zu Hause und habe gelernt. Mhm. Bin zu Fortbildungen gegangen, das ging so gerade eben, habe gelernt, habe immer mehr Wissen irgendwie gesammelt, habe so an mir selbst da gearbeitet und irgendwann ging es dann wieder und ich saß in dieser Praxis, wieder in dieser 10-Minuten-Taktung, in dieser Energie und habe gedacht, das ist ja Wahnsinn, jetzt bin ich hier wieder und mir sitzt jemand gegenüber, dem ich wirklich helfen könnte, hätte ich nicht 10 Minuten. Und habe dann die Erfahrung gemacht, dass ich nach diesen Tagen erstmal nicht helfen konnte und dann nach Hause kam und auch nicht mehr wirklich heilend arbeiten konnte, weil meine Energie weg war. Und da habe ich dann angefangen zu überlegen, was kann man denn, wie kann man das denn, wie kriegt man das zusammen und habe mir ganz viel Praxen angeguckt zum Kaufen, habe aber dieses genau, was du sagst, habe gesehen, welches Budget und habe mir dann so 15 Praxen angeguckt, das geht nicht, lässt sich nicht vereinen.
Jetzt frage ich nochmal nach, hast du es gefühlt? Also weil ich würde sagen, es hat so eine Mischung, was ich natürlich total spannend oder gesund auch finde, aus deinem Verstand, aus deiner Erfahrung. Also es ist ja nichts für umsonst oder für nass gewesen, sondern du weißt natürlich auch unendlich viel inzwischen, was du brauchst, was du tun kannst, an welchen Hebeln du drehen musst und wie bist du daran gegangen, das dir anzuschauen, zu fühlen oder also, geht das ganz schnell bei dir?
In welcher Struktur man arbeiten kann oder wie man es zusammenbringt?
Nee, jetzt erstmal das, was für dich richtig ist. Wenn du sagst, du hast dir 15 Praxen angeguckt, wusstest du das schon auf dem Foto oder bist du reingegangen, bist durch die Räume und hast gleich gesagt, vielen Dank fürs Gespräch?
Gefühlt, dass in diesen rein kassenärztlichen Praxen, genau wie du sagst, in dieser Energie, in diesem Druck, in diesem System für mich das nicht möglich ist, dass das nicht geht. Und das fand ich super schade, weil das war wirklich mein Ziel, eine kassenärztliche Praxis so auszubauen. Das wird bestimmt in Zukunft auch Menschen irgendwie gelingen oder es gelingt bestimmt auch schon vielen. Aber ich erlebe das bis heute, ich bin jetzt ja wieder in einer Kassenpraxis, wie der Stress in der Luft flirrt, wenn da drei Ärzte, wunderschöne Praxis, aber was für ein Stresslevel da in der Luft liegt. Und dass ich das nicht, also für mich wäre das nicht möglich, in den gleichen Räumen zumindest abwechselnd dann oder daneben das zu machen, was ich machen möchte. Und da habe ich wirklich Schmerz dran gehabt, weil ich immer gedacht habe, es muss doch irgendwie fair sein und für alle zugänglich, dass jeder eine wirklich faire, gute Behandlung bekommt. Und wie mache ich das denn jetzt, dass ich nicht sage, rein Selbstzahler oder Privatpatienten nur. Und da bin ich immer noch dran am Bauen.
Das glaube ich. Also ich, wie das realistisch umzusetzen. Ja, also
wie man das machen kann.
Wie man das machen kann. Aber ich würde natürlich auch gleich den Radius größer machen. Das hat ja mit so vielen Sachen zu tun. Also nicht nur, du sitzt da, du hast dieses ganze Wissen und es kommt ein Patient, der hat Problem X. Sondern Problem X heißt ja auch, da sind unendlich viele Themen dahinter, bis Problem X aufgetaut ist, hätte ich fast gesagt. Also, und da kommen wir über die Ernährung, über Trauma, über Selbstverantwortung. Das stelle ich mir alles so riesig vor. Und ich meine, das ist sowieso nicht in 10 Minuten zu lösen, da sind wir uns auch einig. Ja, also da können wir jetzt noch stundenlang dranhängen. Ja, weil es fängt dabei an, wie werden Kinder ernährt.
Es ist ein Riesenweg. Und ich habe das, für mir hat das aber so ein bisschen geholfen, dass ich dann irgendwann gedacht habe, so gut, auch wenn Menschen was zuzahlen müssen, ist das ein Teil von Selbstverantwortung.
Das finde ich ja auch. Also da bin ich nämlich 100% deiner Meinung. Ich finde, dass es wichtig, oder ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir dafür auch Geld, unser eigenes Geld investieren.
Genau.
In uns und nicht immer sagen, ich fresse den ganzen Tag, Entschuldigung, Tiefkühlpizza und anschließend eine Packung Merci.
Genau.
Und dann wundere ich mich total, dann rauche ich noch und abends brauche ich auch echt ein bisschen Bier und Wein.
Ja.
Also jetzt ein bisschen pauschal, aber und dann muss ich doch als Kassenpatient, muss doch der Arzt das dann mal 100% lösen. Wenn nicht, ist auf jeden Fall der Arzt schuld.
Genau. Und das ist die Situation, die wir tatsächlich den ganzen Tag erleben. Ja. Und es hat wirklich was damit zu tun. Das finde ich nämlich auch, dass zumindest in diesem Land so diese Selbstverantwortung zu übernehmen viel zu kurz kommt. Ich glaube aber auch, dass das ein bisschen so gesteuert wird politisch, dass da wirklich auch Interessen hinterstehen. Das ist natürlich für Pharmafirmen ist das natürlich auch toll, was hier passiert. Jetzt gibt es Abnehmspritzen. Das ist super. Die sind unfassbar teuer.
Ja. Scheiße, echt.
Ein Mediziner lernt in seinem Studium gar nichts über Vitamine und Mikronährstoffe, nichts.
Ja, genau, wie ein Gynäkologe nichts über Hormone lernt.
Nichts über Hormone lernt und das ist Absicht.
Schön.
Das ist
Vielen
einfach,
Dank für den Satz.
Das kann nicht anders sein, als dass das Absicht ist und dass da wirklich irgendwie Interessen hinterstehen. Und ich habe dann mir irgendwie so überlegt, das wäre ja total nett, würden wir alle erstmal anfangen zusammenzuarbeiten und bin dann in ein Zentrum gegangen, wo TCM-Mediziner, Osteopathie und alle zusammenarbeiten.
TCM ist traditionelle chinesische Medizin.
Genau, ja. Und Osteopathen sind da und Menschen, die Psyche mitnehmen, ganzheitliche Kosmetik machen. Und dann habe ich irgendwie so ganz naiv bei der Ärztekammer angerufen und habe gesagt, ich möchte jetzt hier meine Praxis anmelden. Dann hieß es, eine Praxis mit Heilpraktikern als Ärztin. Also steht doch in Ihrer Berufsordnung, das dürfen Sie doch gar nicht.
Ja.
Und das waren so für mich so die ersten Momente, wo ich wirklich gedacht habe, das ist ja der Wahnsinn. Also geht dann, ne? Die Heilpraktiker sind ja auch zu anderen Zeiten da oder wie auch immer, aber dass wir in einem Land...
Die kommen nachts.
Die kommen nachts, genau. Sie in einem Land leben, wo es in einer ärztlichen Berufsordnung festgeschrieben steht, dass man nicht mit Heilpraktikern zusammenarbeiten darf. Ich darf zum Beispiel mit einer Krankengymnastin zusammenarbeiten oder einer Osteopathin, aber nicht, wenn die Heilpraktikerin ist noch.
Stark.
Also alles, was ich auf Kasse abrechnen kann und was Medikamente geben kann, darf zusammenarbeiten, die anderen nicht. Und das hat mich wirklich, also da habe ich auch nochmal wirklich geschluckt und ich glaube, es ist genau wie du, dass wir da hinkommen müssen, dass wir alle sagen, wir leben jetzt in einer Welt, die bestimmte Umweltfaktoren mitbringt, die einfach nicht mehr sauber ist, auch wenn das anders beschrieben wird, wo wir auf uns aufpassen müssen und wo wir alle bestimmte, also ich glaube, es fängt an wirklich mit seelischen Themen, mit Traumata, die wir alle auch schon geerbt haben, an die wir ran dürfen. Und dass wir dann eben schauen, wie lebe ich in dieser Welt? Wie lebe ich in einer Welt, in der jetzt wieder entschieden wurde, diese ganzen Spritzgifte, die ganzen Glyphosate werden noch 10 Jahre weiter gespritzt? Wie lebe ich in einer Welt, wo wir bestimmt in diesem Land noch ganz gutes Trinkwasser haben, aber wie weit es denn dann wirklich untersucht wird, auf Medikamente zum Beispiel nicht, wie gehen wir damit um? Und das ist Selbstverantwortung. Und solange wir nicht bereit sind, die zu übernehmen und uns das selbst anzuschauen, ist es dann auch schwierig zu arbeiten. Und das ist auch was ich mittlerweile, denke ich, sehe ich mich nicht als Heilerin oder so, sondern wirklich als so eine, als Hilfe zu verstehen, wie ist diese Welt gerade und wer kann mir helfen in einem Netzwerk von Menschen, die zusammenarbeiten. Und das so versuche ich auch mit einer Kollegin noch, dass wir das Schritt für Schritt halt aufbauen. Und da ist es dann auch in Ordnung, ne, wenn jemand was zuzahlt und die Bereitschaft steigt auch dafür. Je nachdem, was derjenige so kann und hat. Und sie auch erlebt habe, ich habe am Anfang dann immer ganz günstig gearbeitet. Dass diese ganz günstige Leistung auch für das Gegenüber nicht unbedingt einen Wert hat und nicht zur Heilung beiträgt.
Auch schön. Super Thema.
Ja. Am Anfang wirklich gedacht so, also für 50 Euro die Stunde, sind ja 25 dann netto. Und habe auch ganz am Anfang gedacht, ja, und wer kein Geld hat, dann mache ich dann halt so.
Ja.
Aber das Ergebnis, wenn jemand auch wirklich etwas dafür einsetzen muss, diesen energetischen Ausgleich, was das auch an Heilung der anderen Seite bringt, das ist ganz, ganz anders, ne? Das erlebst du bestimmt auch so.
Das erlebe ich natürlich genauso. Ja. Mhm. Und große, große Themen, weil ich das natürlich genauso kenne aus allen Ausbildungen auch, ja, dass da häufig Frauen auch in der Ausbildung sind, die eben klassisches Helfersyndrom haben,
ja,
was ja bis zu einer gewissen Dosierung völlig in Ordnung ist. Aber dann wird eben gerne der Teil vergessen oder unter den Teppich gekehrt, dass das total viel wert ist. Und wie ist da die Währung? Mhm. Das ist ja immer diese Frage mit der Währung und woher kommen wir und wo haben wir uns hingeschraubt in unserer kapitalistischen Welt? Was zählt und was zählt nicht?
Und es ist eben auch das Problem, dass in einer kassenärztlichen Praxis es kaum zu etablieren ist, weil da immer die Erwartungshaltung ist, das ist umsonst.
Ja.
Na, in so Zentren ist es ja schon, einen Osteopathen bezahlt man in der Regel. Manchmal zahlt die Krankenkasse, aber einen Arzt eigentlich nicht. Und das kommt dann auch noch so ein bisschen dazu, aber genau wie du das sagst, denke ich auch, ne? Es geht um Verantwortung und was bin ich mir wert, selbst für mich zu tun.
Genau. Und da war wirklich, ist das einfach unvorstellbar viel. Also das macht mir mindestens so viel, ich will jetzt nicht Angst sagen, aber kann ich auch sagen, Angst oder Respekt. Wie all die anderen Themen, vom Klima über, keine Ahnung. Also weil ich glaube, dass wir alles nur oder überhaupt besser lösen können und wirklich in die Veränderung bringen, wenn wir uns in die Veränderung bringen. Und
ganz genau
in die Selbstverantwortung kommen. Das bin übrigens ich, die jeden Morgen aufsteht und die selbst entscheidet, habe ich 40 Termine oder habe ich 7 Termine? Wie viel bekomme ich dafür? Habe ich meine Zeit? Erhole ich mich? Habe ich meine Freunde, und so weiter. Das sind echt Riesenthemen. Und das
ist ein Riesenthema.
Ja, und das Schwierige ist, glaube ich, daran, dass wir das natürlich, dass das Jahrhunderte irgendwie automatisch lief, beziehungsweise es waren die großen existenziellen Themen. Die Leute mussten dafür kämpfen, dass sie irgendwie über Wasser sich halten konnten und irgendwie genug angebaut haben, um über den Winter zu kommen. Und es gab kein Antibiotikum, keine Antibabypille und so weiter und so weiter. Also von Digitalisierung sind wir noch viel weiter entfernt.
Ja.
Also deswegen großes, großes Thema.
Und dieses Nicht-Übernehmen von Selbstverantwortung, das macht auch so machtlos, ne? Das ist ja auch für jeden Menschen schrecklich. Und das ist eben das, was ich meine, dieses Bewusstsein, was hier gelehrt wird. Du bist krank, was auch in Corona-Zeiten, du hast Schnupfen, du musst einen Arzt nach Hause rufen, der muss einen Abstrich machen. Und das ist so weit weg von dem, was mal war, dass ein Körper sich selbst heilen kann, dass ein Körper eine gesunde Ernährung braucht, Bewegung braucht, genau wie du sagst, einen bestimmten Tagesablauf, der nicht so anstrengend ist. Ein Nervensystem, was sich entspannen darf, weil in unserer Zeit, jetzt auch was du sagst mit der Digitalisierung, früher kam der Bär, dann war der Sympathikus an, das Stressnervensystem, heute ist der Bär den ganzen Tag da.
Ja,
das macht krank.
Ja.
Das macht richtig krank und auch messbar krank. Und das hat alles mit Selbstverantwortung zu tun.
Ja,
und das kann kein Arzt lösen.
Nee. Und das ist eben gar nicht so einfach. Also was würdest du denn oder was schlägst du vor? Weil es muss ja im Kindergarten, also wenn da zumindest die Erziehung außerhalb des Elternhauses fängt im Kindergarten an oder Kita heißt heute, dann geht's in die Schule. Also das, was Eltern vielleicht nicht leisten, weil sie gewisse Dinge nicht wissen oder nicht ermessen und die Kinder sind viel irgendwie am Fernseher und so. Und dann kommen die in die Kita. Hast du da für ein Bild, wo wir anfangen müssen?
Ja, das sind wirklich Riesenthemen. Also toll wäre es natürlich, wenn in den Schulen oder Kitas schon angefangen wird, ne, mit Ernährung.
Das wird ja auch zum Teil.
Genau, wenn da wirklich so ein bisschen diese Bildung über Ernährung reingebracht wird und da gelehrt wird, dass eben ein Bio-Gemüse was anderes ist oder das ist, was früher ein normales Gemüse war. Wenn erklärt wird, wie gesunde Ernährung, was ist das überhaupt? Ich meine, wir leben hier in einem Land, wo wir so viel Arterienverkalkung haben, Herzinfarkte, Schlaganfälle. Das gibt's in Indien zum Beispiel kaum.
Ah, okay.
Das ist durch unsere Ernährung.
Also die ganzen Transfette?
Genau, das ist wirklich durch die ganzen tierischen Produkte, die wir essen. Mhm. Und wenn man jetzt in Indien auf dem Land, wo sich jemand wirklich irgendwie reich an Hülsenfrüchten und so, die haben das nicht. Es gibt es einfach nicht. Es gibt da diese verkalkten Gefäße, diese Schlaganfälle und alles, das haben die nicht.
Okay.
Und dass man da so ansetzt, also eigentlich, was ich schon gesagt habe, Ernährung, in die Natur gehen, um das Nervensystem da mal wieder irgendwie zu entlasten, dann ist, glaube ich, nicht zu unterschätzen, was jetzt die ganzen, der ganze Elektrosmog, was das alles mit uns macht.
Nicht mit jedem, glaube ich, ne? Ich habe das auch in irgendeiner Folge schon mal erwähnt. Also ich kriege kein Geld dafür, das jetzt zu sagen, aber wie wäre mal in Memon, M-E-M-O-N, können wir auch gerne mal verlinken. Weiß nicht, ob dir das was sagt.
Nee.
Aber mich hat eben auch ein Arzt vor vielen Jahren kinesiologisch getestet und der sagte, boah, sie sind total verstrahlt. Ich so, na geil. So, und dann hatte ich einen zu Hause, der mich nochmal getestet hat, das Haus auf alle möglichen, jetzt nicht nur Internet und Konsorten, sondern diese ganzen anderen Curie-Netze und wie das alles heißt. Und ich war viel verstrahlter als jetzt zum Beispiel mein Mann.
Genau, das ist ganz verschieden.
Genau, das finde ich auch wichtig. Also es muss nicht jeder in die Hysterie ausbrechen, sondern auch das ist eine Typsache und nicht jeder Körper auch da funktioniert gleich.
Genau. Mhm. Manche Körper sind, und das ist eben auch, ne, das gilt es dann so rauszufinden. Da ist zum Beispiel Kinesiologie so ein schöner Weg. Ne? Das ist, für mich ist das so eine Abkürzung zu testen. Manche haben da gar kein Problem mit.
Nee, genau.
Gar nicht. Mhm. Also für die ist Elektrosmog, aber mit einem sehr feinen Nervensystem kommt man da gar nicht drauf, dass das ein Problem sein könnte. Mhm. Ne? Mhm.
Und es gibt vor allen Dingen auch da Sachen, mit denen man das lösen kann, weil das finde ich auch wichtig, dass nur, weil ich empfindlich bin für beispielsweise Elektrosmog, heißt das nicht, ich muss im Wald wohnen und ich habe kein Handy, sondern ich brauche ein Telefon mit einer Drehscheibe.
Nee. Genau.
Also es gibt für so viele Sachen heute eine Lösung und das finde ich richtig auch wichtig.
Genau, das finde ich auch richtig und wichtig und dass man das aber, das sind so Dinge, wir leben in Norddeutschland, warum substituieren wir nicht alle Vitamin D? Wenn ich das abnehme, wir haben alle einen Mangel. So einfache Dinge, ne? Und darüber mehr aufzuklären, da würde ich wirklich einen Fokus drauf legen, genau wie du sagst, ne? Man kann sich schützen. Es gibt Studien zu diesen Dingen und im Moment ist ja sogar so, dann wird im Fernsehen gesagt, ja, diese Ärzte, die diese Vitamine für teuer verkaufen.
Ja, ja, gibt's aber ja ganz viele Sendungen drüber, was das für ein Scheiß sei.
Was das für ein Scheiß ist. Ja. Ich habe im Notdienst ein Kollege angezeigt, weil ich Nahrungsergänzung empfohlen habe.
Wahnsinn.
Da musste ich eine Stellungnahme für schreiben, wegen Überversorgung im ärztlichen Notdienst.
Wahnsinn.
Und es sind ja einfach Studien über Studien mit, ich glaube, an der Uni Bielefeld mit 60.000 Menschen, von denen über die Hälfte schwerste Mängel hatte, was einfach krank macht. Ne? Und das ist so, das würde ich mir wünschen, dass diese Gesundheitsausbildung anders läuft, dass einfach Wissen vermittelt wird und wieder dahin geführt wird, dass eigentlich so ein Körper, wenn der gut behandelt wird und eine Seele da auch gerne drin wohnt, also, dass der alles heilen kann. Alles, meiner Meinung nach. Auch ein gelähmtes Auge, ein Nervensystem, was total angeschlagen ist, wo ich wirklich damals auf dem Sofa saß und immer gedacht habe, also wenn das jetzt immer so bleibt, weiß ich nicht, wie lange ich das dann hier noch so machen will.
Also ist dann nicht schwierig, auch in irgendeine Depression abzukippen.
Ja, und ich war immer so, also ich war trotzdem mental immer so fröhlich, aber ich habe dann irgendwann mir überlegt, also mit diesen Schmerzen jeden Tag, also ich kann das schon gut verstehen, wenn Menschen mit solchen Schmerzen zu Hause sitzen und es gibt nur diese Lösung der Tablette, dass man dann irgendwann denkt, nee, das ist nicht meine Lösung. Und ich glaube, wenn da viel mehr Sachen, es nimmt ja auch zu, also in den sozialen Medien hört man ja immer mehr, gerade auch so aus der Zahnheilkunde, immer mehr biologische Zahnmediziner, die anfangen was zu sagen und es begründet sich ja auch ein großes Netz von kinesiologischen Ärzten und da ist ganz viel in Bewegung, aber es erlebt halt immer noch super viel Anfeindung.
Und aber Kinesiologie wird von der Krankenkasse bezahlt?
Von den Kassen nicht.
Also von den normalen.
Und es dauert ja auch immer, ne? So eine Testung dauert ja. Aber von den privaten teilweise. Im Rahmen jetzt wirklich integrativer Medizin, Regulationsmedizin. Und da kommt ganz viel, was wir machen. Wir arbeiten jetzt zum Beispiel bei uns in der Praxis mit Hypoxiegeräten. Und da sieht man, also kann man dann auch so direkt zeigen, welche Selbstheilungskraft hat der Körper. Mhm. Indem man es misst und dann zum Beispiel mal rausgeht in die Natur und nachmisst. Mhm. Oder eine Atemübung macht oder eine Behandlung macht. Mhm.
Oder Meditation.
Oder eine Meditation, die das signifikant sofort messbar auf dem Gerät zeigt.
Das ist doch abgefahren, oder?
Das ist total abgefahren und wirklich, man auch sieht am Gerät, wenn diese Werte, also wenn dieses Stresslevel zu hoch ist, das kann man ausrechnen, mitteln, dass jemand wirklich innerhalb der nächsten Jahre wahrscheinlich nicht mehr sein wird irgendwann. Das kann man messen.
Okay, aber und das sagst du dann
messen,
nicht, ne?
Wie schnell eine Verbesserung dann da ist.
Ach so, okay. Weil du also sagst ja nicht,
in meiner Ausbildung haben wir das wirklich nach Herzinfarkt gemessen und man kann daran sagen, wie ist das Outcome eines Patienten. Wenn der Wert schon schlecht ist, direkt nach dem Infarkt, wird schwierig. Wenn der gut ist, also der eine gute Lebensführung vorher hatte, gut eingependelt ist, dann. Das ist so, es ist spannend. Ne?
Das ist ja super spannend.
Das ist total spannend.
Aber könnte man, also das ist jetzt ein bisschen naiv vielleicht gefragt, aber wenn da der Wert nicht gut ist, kann man den Frachter dann noch drehen?
Ja.
Ja,
bingo. Total.
Das wollte ich hören.
Total. Mhm. Und es ist wirklich, also man kann am Gerät nach 10 Minuten Atmung einen Unterschied was du sagst, nach einer Meditation ist es komplett anders, was ja einfach zeigt, was du am Anfang gesagt hast, diese Rituale täglich, diese Lebensführung, das ist es, ne? Mhm. Wenn wir das nicht machen, dann stößt unser Nervensystem so viel Entzündungsstoffe aus, dass wirklich, also es kommuniziert mit dem ganzen Körper, dass einfach Organe kaputt gehen.
Ja, oder ist der, finde ich ja eh in aller Munde, so dieser Begriff Erschöpfungszustand, ist das auch einfach ein Ergebnis?
Ja.
Ja, ne?
Total. Also meiner Meinung nach von diesem Stresslevel, wo der Körper dann ständig irgendwie so hochtourig läuft. Was das aber auch machen kann, sind seelische Traumata.
Mhm. Auch gerne in der Verbindung.
Die bringen das Nerven und in Verbindung mit Stress besonders. Also wenn wirklich seelische Traumata vorhanden sind, reagiert das Nervensystem genauso, als wenn äußerlicher Stress da ist. Mhm. Auch messbar.
Und jetzt eben in unserer Zeit sind einfach sehr viele Trigger unterwegs.
Ja.
Das war, würde ich jetzt ganz platt sagen, vor Corona weniger.
Ja,
so, viel weniger. Weil seit Corona kommen wir ja nicht raus aus der Schleife der schwierigen Nachrichten.
Ja.
Ich versuche es neutral auszudrücken.
Ja.
Und im Grunde schubst es uns eher
in Angst.
Es schubst uns in die Angst, also oder andersrum, die Angst schubst uns. Aber wenn wir da richtig hinfühlen würden, dann bewegt sie uns ja zu uns selbst.
Ja.
Und genau zu dem, was du jetzt schon zusammengefasst hast, was du in den letzten Jahren für dich und damit dann ja auch für deine Patienten erfahren hast und in die Heilung bringst.
Ja, das können wir nur alle zusammen, ne?
Hm.
Also das können nur meiner Meinung nach, also kann ich auch nicht mit jemandem, der nicht bereit ist, für sich selbst loszugehen, kann ich gar nichts machen.
Mhm.
Und bei den Menschen, die sind nur in einem Netzwerk, ne?
Mhm.
Mit, meiner Meinung nach, mit verschiedensten Therapeuten.
Mhm. Fragst du sowas ab, wenn Patienten sich bei dir melden? Weil das würde ich ja fast wie so ein Türöffner nehmen, weil da werden ja auch welche kommen, die natürlich nach dem alten Schlag arbeiten, also immer wieder Stichwort Tiefkühlpizza, obwohl die auch schon geil schmeckt, aber also fragst du das vorher ab, so würde ich mir das vorstellen, ja, also so nach dem Motto, haben sie Lust oder ein Interesse daran, mehr Selbstverantwortung zu übernehmen, dann beschäftige ich mich gerne mit ihnen.
Ja, also es ist im Moment ja so, dass ich meine Sprechstunde erst einen Tag die Woche mache.
Mhm. Das heißt, deine eigene,
meine eigene,
mit all dem, was du jetzt benannt hast?
Genau, in dem Zentrum mache ich einmal die Woche und ab Januar dann zweimal die Woche.
Ja. Und an den anderen Tagen?
Einen Tag die Woche bin ich im ärztlichen Notdienst und einen in der Kassenpraxis.
Und kannst du dich da trennen?
Nö.
Das ist ja immer alles.
Das
ist ja, ja, das kannst du ja nicht mehr rausschieben, wenn du jetzt im ärztlichen Notdienst bist und du wüsstest ganz genau, der oder die hat das und das. Und das würde tatsächlich helfen.
Das ist furchtbar. also in der Kassenpraxis, und es ist wirklich so, dass auch meine Chefin dort auch eine wirklich so großartige Medizinerin ist, die so viel kann, und wir gucken uns danach immer an und sagen, wir wüssten, was wir tun können, aber wir können gar nichts tun. Und wenn wir 40 am Tag sehen, das geht einfach nicht. Und das ist der Schmerz, ne?
Hammer.
Und ich denke so, der Weg ist sich da, also oder mein Weg ist jetzt, das einfach zu trennen.
Na, einfach zu trennen.
Das ist immer noch
Das widerspricht sich ja schon völlig.
Ja, genau.
Weil du liebst Verbundenheit.
Ja, und eigentlich mache ich auch diese Kassensprechstunde wirklich gerne. Aber also ich denke, den ärztlichen Notdienst werde ich dann zeitnah verlassen. Wenn sich das andere mehr aufgebaut hat. Und ich habe am Anfang so angefangen mit Konzepten, dass man einen Termin bei mir bekommt, wo sich beide angucken und man dann entweder eine Begleitung über 3 oder über 6 Monate bucht. Und jetzt mittlerweile habe ich es aber mehr geöffnet. Jetzt mache ich auch, weil ich es einfach gerne mache, so Mikronährstoffberatung als Einzeltermine und ab Januar dann eine ganzheitliche Sprechstunde. Aber wirklich in die Tiefe arbeiten mit jemandem, der nun so gar nichts, das ist schwierig. Aber die zu mir kommen, die sind auch alle so krank, dass die bereit sind, ganz viel zu tun.
Okay, das ist wahrscheinlich auch, so haben wir auch vorher kurz schon gesprochen.
Das ist der stärkste Motivator.
Ja, und dass das, ich glaube, wenn man eben anders unterwegs ist oder sich traut, auch anders zu sein, kommen auch andere Patienten.
Ja, das erlebe ich jetzt immer mehr. Jetzt kommt also ich habe sehr viele Menschen, die selbst Coaches sind, die jetzt sagen, ich möchte wirklich für die nächsten Jahre vorbauen, ich möchte irgendwie so ein bisschen meine seelischen Themen. Ne? Und da habe ich jetzt auch gesagt, ich schaue mir das an ab Januar, was ich allerdings mache, ich habe das vorhin schon erzählt, wenn ich spüre, ich kann jemandem nicht helfen, behandle ich nicht weiterhin. Das mache ich nicht.
Ja, was ich auch total cool finde.
Ja.
Also weil das testest du an dir kinesiologisch,
ich teste,
ne?
Das erst kinesiologisch, ob ich meinem Gegenüber helfen kann, und wenn dann Nein kommt, dann mache ich das auch nicht. Das kann ich dann auch nicht.
Na, es würde auch nichts mehr rumkommen.
Nee.
So, das ist ja die ehrliche, das
total.
Ist die Wahrheit.
Also ich muss auch nicht mit jedem, ich arbeite sehr gerne energetisch, kinesiologisch. Das muss ich auch nicht mit jemandem, wer jetzt sagt, ich kann auch über Mikronährstoffe arbeiten oder über umweltmedizinische Sachen oder insgesamt einfach mal sagen, komm, wir gucken mal, was fehlt an Vitaminen, an Mineralien und welche Giftstoffbelastung ist da so. Das ist auch super. Aber wenn ich so wirklich sage, ich möchte mit jemandem richtig arbeiten, der krank ist, dann brauche ich ein halbes Jahr Minimum, um den daraus zu führen oder den zu begleiten. Danach können die es dann meistens eigentlich selber. Aber so, es ist aber auch alles in der Entwicklung. Also das kann ich noch gar nicht sagen. Ich weiß nur, dass es so ab Januar jetzt diese private Sprechstunde geben wird und meine Kollegin oder eine Kollegin wahrscheinlich noch dazukommen wird, die dann noch ein paar andere Aspekte macht.
Was macht die denn in der Ergänzung?
Na, das
verrätst du noch nicht.
Darf ich noch nicht sagen.
Okay,
das
macht
nicht.
Das
darf ich noch nicht sagen. Das wird aber auch sehr, sehr spannend.
Ja.
Und dann wird es nächstes Jahr, denke ich, irgendwann so eine Art größere, weiß ich nicht, oder Privatpraxis, oder mal gucken, wo uns der Weg hinführt. Es wird auch, denke ich, mit den Entwicklungen, die medizinisch jetzt kommen, werden wir uns irgendwie dann mitentwickeln. Aber so der Anfang ist das, ne? Dieses beratende, helfende, aufklärende,
Zuhörende.
Und das in, also mittlerweile arbeite ich in meiner Praxis, arbeite ich nur mit Stundenterminen.
Ah.
Ja.
Okay.
Drunter mache ich das nicht mehr. Das genieße ich.
Aber es ist wahrscheinlich Wahnsinn, wie es sich in dir dann verändert hat.
Ja.
Weil dein Körper hat dir ja so krass gesagt oder hat ja so laut geschrien.
Ja.
Gesagt, alles, so geht's nicht, ich will das anders. Und
das ist aber, glaube ich, das, was die meisten von uns wirklich ignorieren. Also auch bei chronischer Erschöpfung, was ich jetzt auch, also ich habe viele junge Menschen, ne, die sind Mitte 20 und haben wirklich diese chronische Erschöpfung. Und es ist, glaube ich, viel auch diese Erwartung, ich muss so funktionieren, ich darf nicht anders. Und dann, wie du sagst, gemischt mit Triggern, ne? Wer hat was nicht vertragen an Umwelt, an E-Smog, an was auch immer, ne?
Total
wir kennen
Media.
Alle die Themen, Social Media und so weiter, was dann zu dieser Erschöpfung führt.
Wahnsinn. Und kannst du so ein paar, also hast schon ein bisschen was angesprochen, aber was sind so deine Lieblings-Hacks, die du jetzt mal allgemein
was ich jetzt so sagen würde, was ich ganz wichtig finde für den Alltag.
Ja, also was sich jeder, weil das ist natürlich immer schön auch für unsere Hörer und Hörerinnen, weil nicht jeder kann sich jetzt bei dir anmelden, das sind zu viele, das kann ich schon sagen.
Also was ich ganz wichtig finde, ist, was du eigentlich schon gesagt hast, dass man wirklich sich seine Ernährung nochmal anschaut. Und da, das war mir wirklich nicht klar genug, dass man sich klar macht, unsere Felder sind voller Glyphosat und man kauft einfach doch Bio. Auch wenn es teuer ist, macht das. Mhm. Gerade bei Obst, bei Gemüse schält man sonst eben. Mhm. Ich finde es ganz wichtig, und das ist auch wirklich ein schwieriges Thema, weil das teuer ist, ich finde es ganz wichtig, gerade als Familie einen Wasserfilter einzubauen. Mhm. Weil auch wenn wir hier gutes Wasser haben, wie gesagt, die Medikamentenrückstände und so nicht erfasst, wenn es auch provokativ, das jetzt hier zu sagen, aber wir bestehen zu 70% aus Wasser und ich finde, das ist wirklich ein Game Changer, wenn man das Leitungswasser filtert und das Mineralwasser ist nicht besser in den Flaschen. Mhm. Ist schlechter teilweise.
Ja, das glaube ich tatsächlich auch.
Also das, finde ich, ist wirklich dann alles, dass sich jeder etwas sucht, um sein Nervensystem zu beruhigen. Mhm. Sei es jetzt eine Sportart, in die Natur gehen, meditieren, das klingt so banal, das macht einen Riesenunterschied. Mhm. Und was du gesagt hast, diese Tagesgestaltung. Mhm. Wie lebe ich meinen Tag? Bin ich im Hier und Jetzt? Sehe ich, dass dieser Tag irgendwie mein Tag ist oder hetze ich durch? Mhm. Das finde ich. Und tatsächlich irgendwie diesen Mut zu haben, sich anzuschauen, wo sind die eigenen Traumata? Wir leben in einem Land, in dem diese ganzen Kriegstraumata noch in den Generationen stecken. Mhm. Und mal so zu forschen und sich auch zu trauen, zu anderen Therapeuten zu gehen, wo Zeit und Raum dafür ist. Mhm. Das wäre so, glaube ich, für mich. Und tatsächlich, wenn man es nicht schafft, wirklich gut zu essen, ein bisschen was einzunehmen. Also hier in Hamburg nicht Vitamin D zu nehmen, finde ich nicht richtig klug.
Nee. Mhm. Das ganze Jahr?
Das ganze Jahr durchgehen. Und auch nicht das, was auf der Packung steht, sondern das, was man meint, was man nehmen sollte.
Okay.
Wir Ärzte dürfen nur 800 Mikrogramm empfehlen, sonst machen wir uns strafbar.
Okay.
Das finde ich total wichtig und ich finde es auch total wichtig, dass man entgiftet. Mhm. Egal wie, ob man sagt, ich faste jetzt mal zweimal im Jahr, ob man sagt, ich hole mir mal irgendwas wie eine Chlorella-Alge oder ein Zeolithpräparat, fühl da mal in mich rein oder jetzt so nach diesen ganzen Infektionen nehme mal was für meine Leber, bisschen Mariendistel oder sowas, um das alles.
Oder ich liebe ja auch einen Leberwickel.
Ja.
Das billigste von allem.
Ja, wirklich. Wie einfach, was es früher gab. Ja,
total schön.
Mhm. Das finde ich, ist so das Wichtigste. Und zum Thema Nervensystem, Beziehungen, ne?
Und da finde ich aber auch spannend, habe ich gestern noch gesehen. Es gibt jetzt einen Film, von dem ich noch nicht mehr weiß, wie er heißt, aber ein Dokumentationsfilm über ein Ehepaar, das, glaube ich, 60 Jahre zusammen ist und hat eine junge Dokumentationsfilmerin, hat sich das Thema irgendwie angelacht und hat die begleitet über Monate. Und da sagt eben die den Film ankündigt, auch gleich. Und nicht, dass sie denken, es war immer glücklich.
Ja.
Ne? Weil ich, es ist einfach fatal, dass wir so weit sind, dass wir immer denken, wir müssen uns ins Glück klicken.
Ja.
Und es muss alles schnell gehen und es geht dann auch super. Und es muss auch immer super. Also ich bin 30 Jahre verheiratet, so mit dem gleichen Mann. Und als wir ganz jung waren, waren wir auf Hochzeiten natürlich auch eingeladen und irgendeiner sagte dann mal zu mir, weiß ich auch noch genau, wer es war, Tisa, das ist auch total normal, dass ein Mann den anderen auch mal ein Jahr nicht liebt. Und da bin ich irgendwie abgegangen, also so innerlich, und dachte, boah, was für ein Scheiß und so. Das kann doch nicht sein. So, heute würde ich jetzt nicht sagen, es geht um ein Ja oder irgendwas, sondern es geht alles in Wellen. Und wenn wir keine Kompromisse machen und immer wieder das Herz aufmachen und sagen, okay, ist ein bisschen verkackt gerade und hätte ich mir jetzt so ganz anders gewünscht. Nur kann ich sagen, du bist nicht hauptamtlich verantwortlich für mein Glück und so weiter und so weiter. Haben wir natürlich auch schon viele Folgen zu gehabt. Dann ist es auch eben heute auch nicht einfach mit Beziehungen, wenn wir, so wie unser ganzes Leben von außen uns eigentlich gestrickt wird oder uns vorgegeben wird, wie es sein soll. So kann Beziehung nicht funktionieren.
Nee. Und Beziehung, also das finde ich so schön, was du sagst, mit dem Herz aufmachen. in allen Beziehungen, auch in diesen Freundschaften, ne? Auch da, auch das sind ja so Wege. Und das, glaube ich, wenn wir alle so ein bisschen zurück zu dieser Liebe finden, und meistens sind die Menschen, die da nicht drin sind, sind eben im Trauma. Ich glaube, das würde so gesellschaftlich ganz viel ändern. Und das gibt es ja diese Polyvagaltheorie, es gibt auch tolle Bücher drüber. Das ändert das Nervensystem und das ändert die ganze Körperchemie und diese Liebe, genau, in Beziehungen, in Freundschaften, mit anderen Menschen einfach um sich rum. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Faktor. Und bei den Beziehungen, das wird ja so vorgelebt, ne, dass das so glücklich immer in jedem Zeitpunkt sein
natürlich
muss. Ja. Aber überall. Ich glaube, das sind so, also sich auch wirklich mit den Menschen zu umgeben, die gut tun. Das
genau.
Ist, glaube ich, auch was ganz Tolles.
Das finde ich eben auch relevant, nochmal zum Thema Herzöffnung. Das heißt nicht zwangsläufig, dass man mit jedem und allen dauernd in einem super engen Kontakt sein muss. So, das finde ich eben auch wichtig. Man darf auch an irgendeiner Stelle mal sagen, weißt du was, hier nicht mehr.
Ja.
So, auch wenn es jetzt eine Zeit lang toll war vielleicht, aber irgendwie haben wir uns unterschiedlich entwickelt oder ich habe mich anders irgendwohin entwickelt, wo es mir sehr gut tut und es tut mir so leid, dass wir beide gerade nicht weiter gemeinsam gehen können. Also das finde ich auch schwer, aber glaube ich wichtig.
Super wichtig und super schmerzhaft. Also auf meinem Weg habe ich wirklich viele Menschen gehen lassen müssen, was mir sehr, sehr wehgetan hat. Und andere kamen dann. Und vielleicht trifft man sich wieder, aber dieses Loslassen, das ist ganz wichtig, ne? Um sich, damit jeder sich entwickeln kann und irgendwann vielleicht findet es wieder zusammen oder es kommt was anderes dafür.
Genau.
Loslassen. wichtig.
Ja, loslassen eben in einem so sicheren, schwer. Ja, das ist auch so schwer und dafür braucht es eben so einen sicheren Raum. Jetzt sag noch mal kurz, was machst du in deiner Freizeit? Ich fackel schon mal ein bisschen.
In meiner Freizeit?
Ja, also was gehört für dich zu deinem Self-Care-Programm, deine Non-Negotiables? Was
sagst
du nie ab?
Das ist jetzt für Hamburg wirklich absurd, aber ich fahre tatsächlich fast jeden Monat in die Berge.
Ja, total stark, kann ich das so nachvollziehen. Ich
fahre wirklich fast jeden Monat ganz runter und gehe in die Berge. Und wenn ich richtig Stress habe, dann nehme ich mich auch 2 Wochen raus, gehe in die Berge. Bis es wieder, also das ist meine Meditation, ist dieses in die Berge gehen, wandern. Ob Hamburg dann so der perfekte Lebensort ist, aber das ist eine Sache. Lernen tut mir total gut, also mich in diesem medizinischen Bereich immer weiterentwickeln. Da mache ich natürlich auch viel Kinesiologie an mir selbst und jetzt auch wieder Yoga, wo es körperlich anfängt, wieder möglich zu sein.
Wahnsinn. Schön. Aber das ist toll, wir hatten ja Katharina Afflerbach vor vielen Folgen, also eher so am Anfang bei uns. Und die sagte, das Meer wäre ja auch ganz nett, aber das würde ihr nichts zurückgeben. Die Berge würden ihr was zurückgeben.
Ja, ja.
Und das können alle nachvollziehen und nachfühlen.
Das ist bei mir auch so.
Und den anderen Typ gibt es halt auch. Was für ein Luxus.
Ja.
Weißt du, finde ich auch, weil es ist genug Natur da.
Ja.
Ja, auch wenn ich irgendwo mitten in der Stadt wohne, dauert doch mit einer Bahn oder mit dem Bus nie länger als 10 Minuten, Viertelstunde vielleicht. Und dann hast du grün vor der Nase. Ich muss halt meinen eigenen Arsch bewegen.
Und ich glaube, das fällt mir gerade noch ein bei Lifehacks, dass man tatsächlich auch noch ganz banal Erdenschuhe ausziehen. Es gibt mittlerweile erdende Sohlen für die Schuhe.
Okay.
Finde ich cool.
Ja.
Einfache Dinge sind, glaube ich, so die wichtigsten Lifehacks. Und die regelmäßig. Und die, gerade wenn man denkt, es ist gar keine Zeit dafür, dann, also mit meiner Yoga-Lehrerin gesagt, wenn du Yin-Yoga nicht machst, mach doppelt so viel davon. Also mach doppelt so viel. Also gerade wenn die Zeit nicht mehr da ist, sich zu entspannen, dann erst recht. Das ist gar nicht so einfach, das umzusetzen.
Ist groß gesagt, aber also jeder versteht es auch. Genau, aber die Umsetzung fällt selbst dir manchmal schwer.
Sehr, ständig.
Sehr schön. Boah.
Vielen, vielen Dank für dieses wundervolle Gespräch.
Ich danke dir. Ich finde das so, 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 so schön, was du weißt, was du machst, was du dich getraut hast und immer weiter traust.
Danke dir.
Und tausend Dank, Dr. Anna Fischer, bei mir am Tisch. Und ich kann verstehen, wenn ihr total neidisch seid. Aber guckt und schaut im Netz und schaut gut nach euch selbst mit all dem, was, ja, was es schon gibt und wo wir uns erholen können. Wir können ganz viel selber machen und sonst geht ihr zu Anna.
Vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
Dankeschön.
Und noch ein kleiner Nachsatz für alle, die Lust haben, sich außerhalb von dieser Stunde mit uns auszutauschen. Wir sind präsent auf Instagram. Unser Account heißt gefühlsecht mit UE-Podcast. Und wir machen auch regelmäßig das, was die Magie, die hier jetzt gerade im Gespräch entstanden ist, teilen wir regelmäßig in Get-Togethers mit Hörern, Zuhörern und unseren Gästen. Und mehr dazu findet ihr auch auf unserer Instagram-Seite gefühlsecht_podcast.
Und wir freuen uns, wenn ihr uns beim Gelingen des Podcasts unterstützt. Dafür haben wir euch ein PayPal-Konto eingerichtet mit dem Namen gefühlsecht mit UE.